In vielen Kirchen wird am Anfang einer Predigt den Hörern zugesagt, der Friede Gottes sei mit euch. Und ich möchte euch das auch zusagen. Gottes Friede sei mit euch, wenn ihr diese Predigt hört. Mehr als ein Highlight. Und ich habe das richtig geschrieben auf Englisch. Wenn man das so hört, könnte man denken, es handelt sich um den Kummer eines Knorpelfisches. Highlight. Aber Highlight heißt Glanzlicht. Mehr als ein Highlight. Und wenn ihr scharf guckt, jetzt durch die Fenster, sieht man nicht so ganz genau gut mehr, was auf der Folie ist. Da seht ihr eine Blume, links oben. Eine Rose soll das sein, mit 5 Blättern. Ja gut, könnte auch irgendeine andere Blume sein, aber kein Gänseblümchen. Eine rote Blume mit 5 Blättern. Und ich habe mir vorgenommen, die nehme ich in Zukunft immer links oben in der Ecke bei meinen PowerPoint-Präsentationen, denn die soll mich an etwas erinnern. Die soll mich daran erinnern, dass die Gemeinde Jesu Christi 5 Aufträge hat, die sie seit Anfang ihres Bestehens immer begleitet haben und immer ausgemacht haben, was sie eigentlich getan hat. 5 Aufträge. Sie ist dazu da, auf der Welt, um ihren Herrn anzubeten. Deswegen feiern wir ja Gottesdienst. Sie ist dazu da, auf der Welt, um Zeugen zu sein für Jesus Christus. Ihr werdet meine Zeugen sein, habt ihr vorhin gehört, zum Zeugnis. Sie ist dazu da, um Gemeinschaft zu haben, eine große Liebe nach innen, Gemeinschaft. Auch das ist ganz, ganz wichtig für uns. Das Dritte, das Vierte ist, sie soll aber diese Liebe nicht nur nach innen strahlen, sondern auch nach außen. Sie soll Menschen im Umfeld der Gemeinde in der Stadt lieben. Die Diakonie ist ganz wichtig. Und schließlich natürlich soll Jüngerschaft eine ganz große Rolle spielen. Die Lehre der Apostel, wenn man so Apostelgeschichte guckt, Kapitel 2, gleich nachdem die erste Gemeinde gegründet worden ist, da ging das schon los. Sie blieben in der Apostellehre, das begleitet uns von Anfang an. Und jede Predigt und jeder Gottesdienst hat irgendwo so eine Funktion in dieser Blume. Und so richtig schön ist diese Blume, wenn sie nicht nur ein Blumenblättchen da so ganz besonders stark ausbildet und die anderen sind verkümmert, sondern wenn es gleichmäßig ist. Also eigentlich eine Balance da ist. Eigentlich müsste man unter dieser Blume noch so eine Waage haben so, oder so eine Jochstange, wie es in dem Wappen von Hemsbach auch zu sehen ist. So Jochstange ist ja immer, lebt ja davon, dass an beiden Seiten das Gewicht gleich ist. Sonst kann man es nicht gut tragen. Ehrlich gesagt habe ich diese Blume auch aus dem Wappen von Hemsbach rausgenommen. Passt irgendwie ganz gut, fand ich so. Aber Laudenbach soll nicht zu kurz kommen. Das Wort soll Früchte tragen. Und Laudenbach hat in seinem Wappen eben eine Rebe und eine Sichel. Ja, ganz klar. Zu Sulzbach fällt mir im Moment nichts ein. Was? Der Rabe von Sulzbach? Ja, ein Stern. Und wie kommst du auf den Raben? Das sind die Raben. Wieder was dazu gelernt. Ja, aber Highlight. Jetzt mal weiter. Das ist jetzt nur so nebenbei bemerkt gewesen. Es gibt nämlich eine Geschichte in den Evangelien von einem Highlight. So beeindruckend, wahrscheinlich noch viel, viel beeindruckender für die Beteiligten gewesen, als die ganze Bergpredigt. Bei Bergpredigt denke ich so, boah, da hättest du dabei sein mögen. Ja, und lauschen zu Füßen von Jesus und das hättest du erleben sollen. Das wäre ein Highlight. Aber es gab noch etwas, was noch viel, viel beeindruckender war. Und das steht in Matthäus 17, Verse 1 bis 9. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete Jetzt kommt, stellt euch das mal vor, wie die Sonne. Und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. So weiß, weißer geht's nicht. Da erschien plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ein Highlight. Das fing so harmlos an, da hätte ja keiner mit gerechnet. Ganz unspektakulär. Kurz vor der Kreuzigung, also gar nicht lange vor der Leidensgeschichte, da nimmt Jesus 3 seiner Jünger, 3 von den 12 raus aus dem Kreis und ist dann einfach mal weg mit ihnen. Es ist hoch im Norden von Israel bei Caesarea Philippi im Bergland. Da liegt ein riesenhafter Berg, der Berg Hermon. Er hat 3 Gipfel und diese Gipfel sind fast so hoch wie die Zugspitze. Also wirklich ein sehr, sehr hoher Berg. Und wahrscheinlich besteigt er mit ihnen einen dieser 3 Gipfel. Eigentlich wollte er einfach nur beten. Und er ging auf den Berg, wie er so oft sich zum Gebet auf den Berg zurückgezogen hat, diesmal mit den 3. Dass er nur beten wollte, das erfahren wir vom Evangelisten Lukas, der das Ganze ein wenig ausführlicher beschrieben hat. Da oben ist nichts. Und es wird Nacht. Es ist ja ein langer Weg und es war so strapaziös und so anstrengend, dass die Jünger schon einschlafen. Steht wirklich da, sie schliefen ein, während Jesus betete. Auch irgendwo typisch, der Herr betet, die Jünger schlafen ein. Haben wir schon mal gehört irgendwo. Der Tag war lang, der Aufstieg war richtig anstrengend. Wir können das gut verstehen. Uns wäre es nicht anders gegangen. Und da geht es auch schon los. Ganz unvermutet, während die noch schlafen, so die Augen ihnen zufallen, verändert sich Jesus dramatisch. So hell, da konnte man gar nicht hineinschauen. Hat schon mal jemand versucht, wirklich in die Sonne hineinzuschauen, wenn sie ganz hoch oben am Himmel steht? Das ist gefährlich, da kann man sich die Augen bei kaputt machen. Das sollte man nicht tun. So hatten sie ihn irgendwie noch nie gesehen. Jesus, beeindruckend, ja, aber so blendend, so hell, so übermenschlich. Und dann waren da diese 2 Männer. Und etwas an ihnen machte ihnen sofort klar, dass es sich um Mose und Elia handeln musste. Und sie unterhielten sich mit Jesus. Wieder bei Lukas erfahren wir, sie unterhalten sich über das, was kommt, über den bevorstehenden Leidensweg von Jesus. Die Idee von Petrus, sich an Ort und Stelle häuslich niederzulassen, habt ihr ja gehört. Wen wundert's? Hätten wir vielleicht auch so gemacht. Ja, vielleicht geht es ja den Jugendlichen beim Outbreak auch so, dass sie sagen, ja, ach, hier ist aber gut sein, ich möchte jetzt nicht mehr nach Hause, lass uns hier Zelte aufschlagen. Kann ja passieren. Dann noch eine Steigerung, die noch mal eindrücklicher war, die helle Wolke, die einen Schatten wirft. Das bedeutet, Jesus hat so hell gestrahlt, dass sogar die helle Wolke nicht noch zusätzlich Licht gegeben hat, sondern das abgeschattet hat. Und dann die Stimme. Und wie die Stimme laut wird, da schlägt die Stimmung um in große Angst. Die Jünger fallen zu Boden, sie fürchten sich, sie machen sich ganz klein. Da sagt Jesus zu ihnen, steht auf, hab keine Angst. Und dann ist auch schon wieder alles vorbei. Dann sehen sie nur noch Jesus so wie er vorher war, ganz normal. Ein Highlight, also nicht der Kummer eines Knorpelfisches, sondern ein Hochlicht, ein Glanzlicht. Highlights gibt es nicht viele. Man kann nicht jede Woche ein Highlight haben. Dann, wenn man so von Highlights spricht, dann ist es kein Highlight mehr. Ein Highlight ist wirklich etwas ganz Besonderes und Herausragendes, etwas, das man vielleicht ein- oder zweimal im Leben erlebt. Und diese drei Jünger, die haben das nie vergessen. Selbst in hohem Alter können sie noch davon schreiben, was sie da erlebt haben mit Jesus. Zum Beispiel Petrus. Der hat es wohl am aufregendsten gefunden, denn er schreibt in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 18, wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit selbst gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme Gottes vom Himmel gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und auch Johannes, der zweite Zeuge, erzählt uns von diesem Erlebnis, ein bisschen verschlüsselt am Anfang seines Evangeliums in Kapitel 1, Vers 14. Da schreibt er, als wäre es ein Lied in Versform und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Frage ist nur, was soll diese Geschichte? Was soll sie? Auf den ersten Blick kommt sie uns vielleicht so vor wie Silvester. Ein gigantisches Feuerwerk, man steht da mit offenem Mund und freut sich über die Raketen und die ganzen Effekte. Und am nächsten Morgen, es ist grau und trüb, da liegen dann nur noch Pappreste in der Matsche. Was bleibt von diesem Highlight? Was soll diese Geschichte? Was hat Lukas und Markus und Matthäus dazu gebracht, sie aufzuschreiben? Was hat Petrus dazu gebracht, noch einmal davon zu schreiben in seinen Brief? Das ist ja nicht zu verstehen. Diese Begebenheit war auf jeden Fall wichtig für Jesus. Für ihn war das mehr als ein Highlight. Denn er bekam Klarheit über seinen Weg zum Vater. Er bekam Klarheit über seinen Weg. Dazu unterhielt er sich mit den beiden, mit Mose und Elia. Die Begebenheit ist für uns wichtig. Wir bekommen zusätzlich einige Hinweise, wie wir mit den Highlights im Leben umgehen sollen. Und die Begebenheit war schließlich auch wichtig für die Jünger, die dabei waren. Das war kein Zufall, dass Jesus sie da rausgenommen hat aus der Jüngerschar. Sie bekamen zusätzlich Klarheit, wer Jesus eigentlich war. Die haben was über Jesus erfahren, das haben die vorher nicht gewusst. Und das hat Auswirkungen gehabt in ihrem Leben. Diese Geschichte, jetzt komme ich auf die Blume zu sprechen, die mit den 5 Blättern, gehört in den Bereich des Zeugnisses. Diese Geschichte legt Zeugnis ab, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war wie jeder andere oder sagen wir eine große Persönlichkeit. Nein, er ist der Sohn Gottes. Und diese Geschichte gehört in den Bereich der Nachfolge, der Lehre, der Jüngerschaft, der Lehre für die Jünger. Was sollen wir mit Jesus anfangen? Aber mal eins nach dem anderen. Die Begebenheit war für Jesus wichtig. Er bekam Klarheit für seinen Weg. Jesus ging nun ganz bewusst auf eine ganz schwere Zeit zu. Das Kreuz würde der Höhepunkt sein. Ein unsäglicher Tag mit einer unsäglichen Nacht davor. Jesus war Gottes Sohn. Das heißt, er wusste von Anfang an, was auf ihn zukommen würde, was sein Auftrag war. Aber Er war auch ein Mensch, genau wie wir. Er hat Schmerzen empfunden, hat Angst gehabt, war verunsichert. All das kannte er auch. Menschsein heißt Angst haben. Das gehört dazu. Jesus hat das nicht einfach so locker erledigt wie James Bond. Darum, weil Jesus Mensch war, ist das hier passiert. Weil Jesus ein Mensch war wie wir, darum musste, hat er dieses hier erlebt. Der Vater stärkte Jesus für den Weg zum Kreuz. Da gab es keine Narkosemöglichkeit und darum wurde für einen Moment sein göttliches Wesen sichtbar. Und darum auch die Begegnung mit Mose und mit Elia auf dem Berg. Lukas ist noch ein bisschen deutlicher. Er schreibt, sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen würde. Mose und Elia mussten Jesus Mut machen. Mut für diesen schweren Weg. Warum gerade Mose und Elia? Hätte man da nicht noch andere finden können? Ich glaube, es ist einfach so, weil Mose und Elia das Alte Testament verkörpern. Beide auf ihre Weise. Mose ist der Mann des Gesetzes gewesen und Elia ist der Prophet schlechthin gewesen. Gesetz und Propheten. Wir sagen Altes Testament und meinen eben ersten Teil der Bibel. Damals, als die Menschen vom Alten Testament gesprochen haben, haben die gesagt, das Gesetz und die Propheten. Mose und Elia. Und ich höre Mose reden, wie er sagt, das Gesetz bringt es nicht, Jesus. Die Menschen schaffen es nicht und das Opfern von Tieren kann die Menschen nicht auf Dauer mit Gott versöhnen. Jesus, du musst dich für sie opfern. Und Elia, er sagt vielleicht, wir haben schon lange von dir gesprochen, seit Jahrhunderten haben die Menschen von dir erfahren, dass du kommen würdest. Jetzt sollen sich unsere Worte erfüllen. Geh diesen Weg. Es muss sich alles so erfüllen. Also diese Begegnung macht deutlich, Jesus war total Mensch. Er braucht Hilfe. Mose und Elia waren wie zwei Stützen, zwei Trainer, die ihren Mann auf den letzten großen Kampf vorbereitet hatten. So ähnlich hatte Mose das ja auch erlebt. In der Schlacht, da sollte er für das Volk beten und er musste dazu die Arme erheben. Und die Schlacht wurde lang und man kann nicht so sehr lange die Arme so erheben. Und dann wurden sie schlaff und in dem Moment, wo sie schlaff wurden, da bekam der Feind die Übermacht. Also hat er wieder die Arme hochgemacht und wieder gebetet. Und wieder ging es die richtige Richtung, aber irgendwann wurde er wieder schwach. Und dann irgendwann, dann kamen Aaron und Josua. Und sie stützten seine Arme und er konnte beten und die Schlacht, sie wurde gewonnen. Und so kamen Mose und Elia und unterstützten Jesus hier. Deshalb diese Begegnung auf dem Berg. So, das ist die Sache mit Jesus, was diese Geschichte für Jesus bedeutet hat. Jetzt, was sie für uns Menschen bedeutet. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich so typisch menschlich finde. Uns wird es vielleicht auch so gehen. Wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir auch so sicher gehandelt. Die Jünger wussten erstmal nichts Richtiges mit dem Highlight anzufangen. Es ist so typisch. Sie sahen das helle Licht und waren einfach hin und weg. Sie sahen die beiden super Prominenten aus dem Alten Testament, hätten auch gefehlt, dass sie ein Autogramm vielleicht hätten haben wollen von den beiden, aber so weit kommt es nicht. Sie machten genau das, was wir oft mit besonderen Momenten machen, was aber in der Regel zu nichts führt, manchmal sogar gefährlich ist, nämlich sie versuchen, das Erlebte zu verewigen. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, ihr habt so ein Highlight erlebt, das kann ganz unterschiedlich sein, irgendeine Tagung oder eine Freizeit oder es kann sogar mal eine stille Zeit sein. Ich habe mal so eine stille Zeit erlebt, das war für mich so ähnlich. Und das möchte man immer haben. Da möchte man auf keinen Tag in seinem Leben mehr drauf verzichten. Und dann versucht man es festzuhalten. Petrus sagt, vergiss die Neuen da unten. Lass uns Hütten bauen. Ich baue dir eine Hütte. Wie witzig. Der Fischer sagt dem Zimmermann, ich baue dir eine Hütte. Bei Jesus sind sie high. Und sie möchten immer high sein. Vielleicht erlebst du irgendwo sowas Tolles, eine tolle Tagung, eine Freizeit, ein Mega-Gottesdienst. Und du willst es festhalten. Und ich sage dir, tu es nicht. Halt es nicht fest. Halte es nicht fest. Momente, die sind wie im Paradies. Aber wenn Gott wollte, dass wir von jetzt an ständig im Paradies sein sollten, dann würde er was anderes machen. Dann würde er uns nach Hause holen. Dann würde er uns entrücken oder würde er uns sterben lassen oder wie auch immer. Das Leben ist kein Paradies. Manche sind so in den Gedanken verliebt, dass das Highlight das Normale ist. Sie sind süchtig nach Highlighten, dass sie daran einfach irre werden, dass das in der Realität einfach nicht passt und nicht hinhaut. Manche erleben sogar Schiffbruch in ihrem Glauben. Das ist das Traurige. Dass manchmal Highlights, die etwas sehr Schönes sein sollen, etwas unglaublich Stärkendes sein sollen, gerade ins Gegenteil umschlägt. Das Zweite, sie haben plötzlich eine Riesenangst, dass es ihnen eine Nummer zu groß, Gottes Stimme hören. Jesus sagt, hab keine Angst vor Gottes Stimme. Er ist der Vater, vor dem braucht ihr keine Angst zu haben. Das Leben plätschert nicht gleichmäßig dahin. Wir erleben Aufs und Abs. Manchmal bereitet Gott uns durch Schönes auf Schweres vor. Und das könnte auch eine Ursache von Angst sein. Also wenn man so veranlagt ist, ne, dann kann man sagen, oh, das ist jetzt aber schön. Ah, wenn das jetzt so schön ist, da kann es danach ja nur abwärts gehen. Dann kommt bestimmt irgendwas ganz Schweres, da habe ich Angst. Hab keine Angst, bleib locker. Hab keine Angst. Und das Dritte, sie wollen es am liebsten gleich herausposaunen. Oh, hört mal, was wir erlebt haben. Ist ja klar. Wie sollte es denn auch anders sein? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, hat Jesus selber gesagt. Aber Jesus bremst, jetzt noch nicht. Wenn ich auferstanden bin, dann ist der Zeitpunkt gekommen. Oder wollt ihr etwa nur angeben mit dem, was ihr erlebt habt? Also nicht einfach so drauf losposaunen. Hätte Jesus gewollt, dass alle dasselbe erleben, dann hätte er sie ja alle mit nach oben genommen. Nein, es war etwas nur für die drei. Zunächst nur etwas für sie. Und dabei sollte es erst einmal bleiben. Später war die richtige Zeit. Überleg, wann es Zeit ist, von dem zu erzählen, was du erlebt hast. Vielleicht kann auch keiner damit anfangen. Etwas ruckelt und zuckelt hier. Aber hast du es im Griff? Ja, gut. Wann ist es Zeit, von dem zu erzählen, was du erlebt hast? Vielleicht kann auch keiner was damit anfangen. Wann ist es hilfreich? Wann nutzt es wem was? Überleg's dir. Setz dich hin, so solltest du mit Highlights umgehen, auch speziell mit diesem Highlight. Wir sind ja sozusagen mit so hineingenommen in diese Geschichte. Komm einmal zur Ruhe, verarbeite das Erlebte und frage dich, was ist hier eigentlich Wesentliches passiert? War das Wesentliche für die Jünger die Lichtorgie, dieses gleißende Licht mitten in der Nacht? Sicher nicht. War das Wesentliche, dass Mose und Elia erschienen sind? Auch nicht. Die Wolke vielleicht? Auch die nicht. Der absolute Höhepunkt, das Highlight des Highlights ist, erstens Jesus selber. Am Ende sahen sie nur noch ihn. Und zweitens die Stimme aus der Wolke. Alles andere war Begleitmusik. Alles andere war Unterstreichung, war Rahmen, war Schatzkästlein für den Schatz. Was bleibt für die Jünger und für uns? Was können wir mit dieser Geschichte anfangen?
Die Stimme, die tausendfach durch die veränderte Gestalt Jesu unterstrichen wird. Diese Stimme. Das war so, dass Johannes und Petrus auch Jahrzehnte später davon berichten konnten. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist der, das kommt so bescheiden daher. Da denkt man, wie das? Ja, das. Der Satz hat uns vielleicht nicht gerade umgehauen, als wir die Geschichte gehört haben. Hat uns vielleicht nicht gerade beeindruckt. Man überhört es, aber es ist die Hauptsache. Gott macht nicht viele Worte. Ich mache auch manchmal viele Worte. Aber Gott macht nicht viele Worte. Denken wir an die Schöpfung, da sagt er, es werde Licht. Es werde Licht. Auf Hebräisch nur zwei Worte. Und auf einmal war alles in Licht getaucht. Wir denken, wenn man nicht viele Worte draus macht, ist es wohl nicht wichtig. Im Gegenteil. Jedes Wort hat Tonnengewicht, wenn es aus dem Mund Gottes kommt. Und ich möchte, dass wir mit diesen Worten nach Hause gehen. Das sollten wir auf jeden Fall behalten. Gott sagt als erstes, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Aussage unterstreicht der Vater mit dem gleißenden Licht, das er Jesus gibt für einen kleinen Moment. Das unterstreicht er auch dadurch, dass er das Gespräch mit Mose und Elia möglich macht. Die strahlen auch, aber sie strahlen nur, weil sie erst abstrahlen von Jesus. Jesus ist Gottes Sohn. Das ist das, was sie ja eigentlich schon wissen. Jesus hat es ja die Jünger gefragt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus hat die richtige Antwort gegeben, du bist der Sohn Gottes. Aber wissen sie auch, dass er der geliebte Sohn ist? Das ist das Neue, das, was einen richtig umhaut. Er ist der geliebte Sohn. Wissen sie schon, dass der Vater sich jedes Mal freut, wenn er ihn wahrnimmt? Wie er sich freut, wenn der Sohn sich zum Gebet zurückzieht und Zeit beim Vater sucht. Wie er sich freut, wenn er das Reich des Vaters an die erste Stelle stellt. Wie er sich freut, wenn er nach dem Willen Gottes fragt, statt danach, was tut mir am wenigsten weh und was macht mir am meisten Freude. Wir glauben an Jesus, ganz überwiegend hier in diesem Saal. Wir wissen, er ist der Retter. Also wenn es eine Hoffnung gibt für unser Leben, dann ist er unsere Hoffnung. In Zeit und Ewigkeit. Das wissen wir. Freuen wir uns auch über Jesus? Haben wir Gefallen an ihm? Wie verändert das unsere Stellung zu Jesus, dass wir das so hören vom Vater? Das ist mein geliebter Sohn. Das ist die große, die alles entscheidende Frage. Wenn Jesus der vom Vater geliebte Sohn ist, dann bedeutet das doch wohl, das sollte unbedingt abfärben. Also das geht nicht, dass wir nach Hause gehen, ohne das ein wenig begriffen zu haben. Er ist der geliebte Sohn. Wie lieb ist mir der Sohn Gottes? Habe ich Gefallen an ihm? Liebe ich seine Nähe? Will ich bei ihm sein? Was löst das in mir aus, dass ich ja lese, auch in den Briefen, dass ich in ihm sein darf? Das ist doch toll. Ich möchte gar nicht mehr woanders sein. Das ist doch das Großartige an der Geschichte. Wow, der geliebte Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Und das Zweite, was Gott sagt, ist, auf ihn sollt ihr hören. Tausendfach unterstrichen durch das gleißende Licht. Das ist nicht einfach so wie, ja, lies mal auch mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder hör dir das auch mal bei Gelegenheit so an, sondern auf ihn sollt ihr hören, auf diesen geliebten Sohn. So ist es der Herzenswunsch des Vaters. So soll unsere Beziehung zu ihm aussehen. Es soll eine Hörbeziehung sein. Viele Stimmen gibt es. Wir haben gestern eine stille Übung gemacht, beim hörenden Gebet unten hier im Gemeinschaftsraum. Und es wurde gar nichts gesagt und ich dachte, da wird still sein. Im Gegenteil, es gibt so viel immer zu hören. Die Heizung rauscht, Draußen fährt ein Auto vorbei, oben klimpert irgendjemand auf seiner Gitarre. Viele Stimmen gibt es und überall gibt es was zu hören. Es ist fast unmöglich, in die Stille zu kommen. Aber er ist der, auf den wir hören sollen. Nicht aus Pflichtgefühl. Ja, jeden Tag Viertelstunde stille Zeit, war ich schon, habe ich schon gehört, da hast du schon was drüber gesagt. Hören aus Liebe, weil er der geliebte Sohn ist. Hinhören dann und dann darüber nachdenken und dann auch tun, was er sagt. Gehorsam ist ja ein viel zu blasser Ausdruck für das, was hier gemeint ist. Das ist so ein missbrauchtes Wort, Gehorsam. Es geht um eine Hörbeziehung, die wir zu dem geliebten Sohn haben sollen. Wie kann das unsere stille Zeit verändern? Wie kann das unseren Gottesdienst verändern? Nicht mehr, ich tue es, weil ich es eben tue und weil ich es schon mein ganzes Leben lang gemacht habe, sondern er ist der geliebte Sohn, an dem der Vater gefallen hat. Keiner kann bessere Worte sagen als er. Und das sollen wir von dieser Geschichte mit nach Hause nehmen. Das ist es, was einen förmlich umhaut. Die Geschichte soll keine falschen Erwartungen wecken. Sie beschreibt nicht, was wir so unbedingt auch erleben sollen. So ein Feuerwerk. Kann sein, dass es jemandem von uns vergönnt ist. Wer weiß. Aber das kann sein, aber es muss nicht. Jesus nahm ja nur die drei mit. Die anderen neun blieben unten und die haben sowas nie in ihrem Leben erlebt. Petrus, der das am eindrucksvollsten erlebt hat, der schreibt nicht, ihr müsst nun die gleiche Erfahrung machen, sondern er schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Da soll Licht aufgehen in unserem Herzen von dem Wort, das Gott uns sagen möchte. Der Vater hat es gefallen an dem Sohn. Für ihn ist er der geliebte Sohn. Lasst uns das auch so halten. Er verdient es, gehört zu werden. Also lasst uns das auch tun. Amen.